Am Dienstag hob das Europäische Parlament die Immunität der Abgeordneten Marine Le Pen auf. In Frankreich kann damit gegen die Präsidentin des Front National ein Verfahren wegen Volksverhetzung eröffnet werden. Sie hatte öffentliche muslimische Gebete mit der deutschen Besatzung verglichen. Der grüne Europaparlamentarier Daniel Cohn-Bendit hatte gegen die Aufhebung der Immunität Le Pens gestimmt. Ihre Äußerungen seien zwar dumm, aber durch Meinungsfreiheit gedeckt. Wie stehst du zu dieser Einschätzung?
Also ich stehe zunächst beruflich dazu, weil ich beruflich mit dem Verfahren zu tun habe. Genauer mit einer der Strafanzeigen, die am Ausgang des Verfahrens steht. Also das Volksverhetzung ist natürlich ein Begriff aus dem deutschen Recht. Auf Französisch heißt der Anstachelung zum Rassenhass. Das ist die ungefähre Entsprechung, aber es geht tatsächlich um Rassismus. Die Strafverfolgung ist meines Erachtens gerechtfertigt, weil tatsächlich Marine Le Pen zwei Dinge gleichzeitig tat. Sie diabolisierte eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die muslimische. Und sie banalisierte gleichzeitig die Realität der Nazi-Besatzung. Es geht um ihre Äußerung vom 10. Dezember 2010 in Lyon. Der Auftritt in Lyon war damals Bestandteil ihres parteiinternen Wahlkampfs gegen Bruno Gollnisch als ihren Rivalen um den Parteivorsitz. Das endete dann mit der Designation Marine Le Pen als Parteivorsitzende am 16. Januar 2011 auf dem Parteitag in Tours. Die Parteisektion in Lyon war als besonders extreme bekannt, also weil Gollnisch im parteiinternen Wahlkampf auch die taktische Entscheidung getroffen hatte, mit offen neofaschistischen Elementen, die sich also dazu bekennen, neofaschistisch oder neonazistisch zu sein, sich zu verbünden. Sein damaliger Wahlkampfleiter bei internen Wettstreit war Yvan Benedetti, der im Juni 2011 dann aus der Partei ausgeschlossen worden ist, nachdem er von sich selbst sagte, ich bin, je suis antisémite, antisionite, antijuif, das heißt, ich bin Judenfeind, Antisemit und Antizionist, aber er hat sich da etwas gar zu offen bekannt zu dem, was er wirklich ist. Das heißt, Marine Le Pen hat damals, um wirklich den extremsten Flügel einzubinden, hat damit begonnen, dass sie tatsächlich offen, ungeschminkt auf die Nazi-Besatzung und also das Ziel ihrer Banalisierung anspielte. Sie hat zwar schon öfter gesagt, dass es sich um eine Besatzung handelt, also um Occupation bei den Straßengebeten, die es an wenigen Orten in Frankreich gegeben hat oder gibt, unter anderem im 18. Arrondissement in Paris, an einem kleinen Ort, aber deswegen, weil die Moschee bis 2012 einfach zu klein war dort, weil es ein Ort mit einer relativ starken Konzentration muslimischer Einwanderer, Einwandererinnen ist. Äußerungen sonst waren aber eher allgemein. Sie hat den Begriff Occupation benutzt, aber das kann tatsächlich sich auf die Besetzung eines Landes beziehen, aber der Begriff kann sich auch einfach auf die Besetzung von Boden, also die Einnahme von Boden, von einem Stück Territorium beziehen. Aber die Nazi-Besatzung in Deutschland ist natürlich nicht das. Da handelt es sich nicht darum, dass ein Stück Boden besetzt ist, sondern da handelt es sich um ein Regime, das politische Morde, rassistische und antisemitische Deportationen und Vernichtungsprogramme mit einschließt. Diese Passage in ihrer Rede begann mit dem Satz, diejenigen, die sich so sehr für den Zweiten Weltkrieg interessieren, die sollten sich mal um diese tatsächliche aktuelle Besatzung kümmern. Also die Parallele war eindeutig da. Und da handelt es sich tatsächlich einerseits um die Verteufelung einer Bevölkerungsgruppe, die sozusagen mit einer militärischen Besatzungsmacht gleichgesetzt wird. Und es handelt sich aber gleichzeitig um eine absolut unverschämte Verharmlosung dessen, was die Besatzung durch Nazi-Deutschland tatsächlich war. Hinzufügen könnte man noch drittens, weil da schon die Rede war von tatsächlichen oder vermeintlichen muslimischen Straßengebeten, dass es tatsächlich Straßengebete gab von Rechtskatholiken oder von katholischen Fundamentalisten jetzt im letzten halben Jahr im Zusammenhang mit massiven rechten Protestbewegungen gegen die homosexuellen Ehe, die ja jetzt legalisiert ist seit dem 18. Mai. In dem Zusammenhang hat es wiederholt im buchstäblichsten Sinne Straßengebete gegeben und nicht, weil die Kirche zu klein war. Und da hat man Marine Le Pen nicht gehört. Also sie hat sich zwar selber von diesen Demonstrationen aus taktischen Gründen ferngehalten, weil Front National dazu auch taktisch gespalten war, aber man hat sie nicht gehört, dass sie gesagt hätte, dass Straßengebete ein Problem seien in dem Zusammenhang. Das heißt, dass es ganz eindeutig nicht um Religionskritik ging, sondern eindeutig darum, gegen eine Bevölkerung zum Hass aufzustacheln.
Was würde ein Urteil gegen Marine Le Pen für den Front National oder für sie selbst als Politikerin bedeuten? Würde sie das eher bestärken als vom System Verfolgte oder wäre das tatsächlich eine Schwächung?
Du sprichst tatsächlich einen wichtigen Aspekt schon an. Also die Sache ist tatsächlich delikat aus zwei Gründen. Also es gibt keine einfache Antwort. Der eine Grund ist, dass nicht sicher ist, ob sie verurteilt ist. Sie kann auch freigesprochen werden. Was sie natürlich benutzen wird, um zu sagen, seht, ich habe Recht bekommen. Das zweite ist aber, was passiert im Fall einer Verurteilung. Also es hat zwei Aspekte sicherlich. Der eine ist, dass ihr Bemühen um Dediabolisation, also Entdämonisierung, Zahlungsfähigkeit, Reputierlichkeit, dadurch schon ein bisschen einen Knick bekommen würde, weil natürlich man sich dann darauf berufen könnte, dass sie verurteilt worden ist. Also ihrem Vater und Vorgänger als Parteivorsitzender von 1972 bis 2011 hat das nichts ausgemacht. Im Gegenteil, er hat es benutzt, in genau dieser Perspektive, um zu sagen, das System verfolgt mich, also kann ich sozusagen ja nur Recht haben, weil wenn man mich zum Schweigen bringen will, dann kann es nur sein, weil ich ja sozusagen das sage, was andere sich nicht auszusprechen trauen. Ihr Vater ist 30 Mal verurteilt worden wegen rassistischer, antisemitischer, geschichtsrevisionistischer Äußerungen, aber Marine Le Pen verfolgt tatsächlich eine andere Strategie und bemüht sich um die Erschließung neuer, bisher eher fernstehender Wählerinnen-Schichten. Und das würde tatsächlich dem ein bisschen einen Dämpfer geben. Gleichzeitig wird es natürlich von ihrer Partei so präsentiert werden, dass man gesagt wird, wir werden hier mundtot gemacht und durch die Political Correctness und den Zwang zum Einheitsdenken wird hier versucht, uns autoritär zum Schweigen zu bringen. Der Effekt wird unterschiedlich sein, je nachdem, welches Publikum es betrifft. Sagen wir mal, das eher plebejische oder aus den Unterklassen kommende Publikum wird davon wahrscheinlich nicht abgeschreckt werden, sondern eher sich sagen, umgekehrt, jawohl, das bestätigt, dass diese Partei gegen das Establishment ist und auch mal auf den Tisch haut. Wenn jetzt hier Verfolgung durch die Justiz erfolgen, umgekehrt, wird es bei den Wählerinnenschichten, die der Partei bisher eher ferne standen, vielleicht eher nochmal einen Dämpfer geben, dass sie nochmal überlegen, in dem Sinne, das ist doch keine Partei wie alle anderen auch.
Eine ähnliche Frage stellt sich bei der ebenfalls rechten Kleinpartei Troisième Voie und bei ihrem bewaffneten Arm, den Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Mhm. Die haben vor kurzem Ende Juni ihre Selbstauflösung erklärt, nachdem der Innenminister ein Verbotsverfahren gegen beide Gruppierungen angekündigt hatte. Der Mörder des jungen Antifaschisten Clément Méric und seine Mittäter und Mittäterinnen standen diesen Gruppen zumindest nahe, wenn sie nicht Mitglieder waren. Mhm. Selbst aufgelöst, jetzt statt verboten, da wieder die gleiche Frage, stärkt das diese Gruppierung oder schwächt sie das eher?
Weder noch im Prinzip, sondern es wird sich die Frage stellen, wie sich das umgruppiert. Also tatsächlich Troisième Voie, Dritter Weg und von Serge Ayoub und die JNR, die ihr schlagender Arm, weil bewaffnet ist zu viel, die haben also jetzt nicht mit Gewehren hantiert, aber schon mit Fäusten und mit Schlagstöcken, Baseballschlägern. Diese beiden Gruppen gaben am 25. Juni ihre Selbstauflösung bekannt, aber um dem Verbot unmittelbar zuvorzukommen, weil das Verbotsverfahren war 14 Tage vorher eingeleitet worden und sie hatten 14 Tage Frist bekommen, dazu Stellung zu nehmen und Argumente gegen das Verbot vorzutragen, wovon sie offensichtlich dachten, dass es geringe Aussichten auf Erfolg habe, sozusagen dem Verbot durch juristische Argumentation zu widerstehen. Die Ursache dafür oder der Anlass ist sicherlich der gewaltsame Tod von Clément Méric am 5. Juni. Es gibt noch andere Gruppen, gegen die Verbotsverfahren im Übrigen eingeleitet worden sind, die jetzt nicht direkt mit der Tötung von Clément Méric zu tun haben, unter anderem die Jeunesse Nationaliste, JN, das ist eine Rechtsabschaltung vom Front National unter Alexandre Gabriac aus Lyon. Die haben auch 14 Tage Zeit bekommen und haben also auch schon angekündigt, das System hat uns einen Schlag versetzt, aber wir werden wieder auferstehen. Das heißt, sie rechnen offensichtlich damit, dass die Verbotsverfügung ihnen tatsächlich auch zugestellt wird. Bei den beiden Gruppen, die ihre Selbstauflösung bekannt gaben, Troisième Voie und JNR, ist es tatsächlich so, dass natürlich das Zuvorkommen, die Tatsache, dass sie dem Verbot durch die Selbstauflösung, durch die formale Selbstauflösung zuvorkamen, ein Mittel war, sozusagen die Verbotsverfügung zu vermeiden und damit auch was einhergeht, also zum Beispiel die Schließung der Konten. Das heißt, die haben einfach ihre Konten selber leergeräumt vorher. Insofern haben sie sich vor dem Schlimmsten bewahrt. Sie haben sich auch dagegen bewahrt, dass eventuell später Strafverfolgungen einsetzen, weil wenn eine Gruppierung aufgelöst wird, dann ist die Wiedergründung einer gesetzlich aufgelösten Gruppierung ein Straftatbestand. Dem kommen sie auch zuvor, weil es ja jetzt sozusagen insofern keine Verbotsverfügung gibt, weil sie gegenstandslos ist. Nichtsdestotrotz, die werden natürlich den Teufel tun, wenn dann, da sie ja mit der Verbotsverfügung rechnen, die würde dann natürlich kommen, wenn die in 6 Monaten sich unter dem gleichen Namen wieder gründen. Das werden sie, glaube ich, nicht tun. Aber es wird sicherlich Umgruppierungen geben. Also bei dem harten Kern dieser Gruppierung, also um die Größenordnung anzudeuten, Troisième Voie hatte ca. 500 Mitglieder, die JNR hatten ca. 30 als schlagender Arm, aber das sind natürlich auch Gruppierungen, vor allem der schlagende Arm, die keine Mitgliedsbücher aufweisen. Also Esteban Murillo, der die tödlichen Schläge verursacht hat, bei Clément Méric behauptet, er sei 6 Monate Mitglied gewesen bei Troisième Voie. Bei den JNR bestreitet er das, er war an ihren Aktivitäten beteiligt, die haben ja keine Mitgliedsbücher. Das heißt, das lässt sich ohnehin nicht nachweisen, wer da formal Mitglied ist oder nicht. Aber da handelt es sich ja schon um den harten Kern von Aktivisten, von durchaus absolut gewaltbereiten Bewegungen. Das heißt, die werden sich von einem Verbot oder einer Verbotsdrohung sicherlich nicht schrecken lassen, müssen sich jetzt aber trotzdem natürlich die Frage stellen, in welchem Rahmen sie, ohne allzu sehr von der Staatsmacht behelligt zu werden, ihre Aktivitäten fortsetzen können. Also die eigentlich interessante Frage wird sein, in welcher Form sich die Strukturen neu zusammensetzen innerhalb von, sagen wir mal, 6 Monaten.
Dann noch eine letzte und allgemeinere Frage. In deinem Vortrag in Freiburg wird es nicht nur um die französische Rechte gehen, sondern du ziehst auch den Vergleich zur deutschen und zur europäischen Rechten insgesamt. So gesehen weist die extreme Rechte in Frankreich in diesem Vergleich Besonderheiten auf?
Die extreme Rechte in jedem Land weist Besonderheiten auf, auch die in Deutschland gegenüber den Nachbarländern, aber in Frankreich natürlich auch. Ich würde sagen, eine der Besonderheiten der extremen Rechten in Frankreich ist, dass sie eine besonders lange Geschichte hat, die lange zurückreicht, weil bestimmte Familien der extremen Rechten schon sich über 200 Jahre in ihrer, sagen wir mal, konstanten ideologischen Entwicklung zurückverfolgen lassen. Das heißt, es handelt sich um eine der ältesten extremen Rechten. Jede extreme Rechte, aber die französische in besonderem Maße, ist heterogen zusammengesetzt ideologisch. Das heißt, es gibt keine homogene Ideologie, sondern es ist ein Konglomerat von Strömungen, die durchaus unterschiedliche ideologische Hintergründe haben. Das trifft in unterschiedlichem Maße auch in anderen Ländern zu. Ich würde mal sagen, in den skandinavischen Ländern herrscht eine größere Homogenität auf der extremen Rechten, was ihre ideologischen Wurzeln betrifft, als in Zentraleuropa oder in Frankreich. Aber die französische Rechte ist besonders stark aufgefächert. Wir haben zum Beispiel eine ideologische Strömung, die reicht zurück auf die Konterrevolution, das heißt die von monarchistischen oder katholischen Strömungen getragene Ablehnung der französischen Revolution und damit auch der bürgerlich-liberalen Ordnung. Das sind Strömungen oder Unterströmungen, die eine eigene ideologische Kontinuität jetzt über 200 Jahre hinweg aufweisen. Es gibt Gegenströmungen, die sich eher als antichristlich und neuheidnisch begreifen, wie zum Beispiel die Nouvelle Droite, also die intellektuelle neue Rechte der 1970er Jahre, die sich dezidiert als antichristlich begreift und neuheidnisch, weil das Christentum eine egalitäre Religion ist, weil es sagt, dass alle Menschen vor einem Gott gleich sein, und damit ist es schon so eine Art Urkommunismus und sozusagen der Humus, auf dem das Problem der Menschenrechtsideologie, des Kommunismus, des Sozialismus gewachsen sind, so würden diese Leute es erklären. Das heißt, es gibt durchaus gegensätzliche ideologische Strömungen. Ich habe diese Heterogenität und das starke Eigenleben von ideologischen Unterströmungen, die aber dennoch zusammenarbeiten können, weil sie sich auf gemeinsame Hauptfeinde einigen, die ist stärker als in Nachbarländern.